Als Schriftlesung hören wir ein Gleichnis von Jesus aus Matthäus 13, die Verse 24 bis 30. Ein anderes Gleichnis legte Jesus ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagten zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Gemeinde, dieses Gleichnis spielte in der frühen Kirche eine große Rolle. Es taucht immer wieder in unterschiedlichen Schriften der frühen Kirche auf. Und dieses Gleichnis war mit eines der Hauptgründe, warum das Christentum in den ersten 1000 Jahren eine, natürlich von Ausnahmen abgesehen, aber insgesamt eine recht friedliche und gewaltlose Religion gewesen ist. Was sagt dieses Gleichnis? Nun, diese Freudenbotschaft, das Evangelium von Jesus, das Jesus gebracht hat, diese Freudenbotschaft vom kommenden Reich Gottes, wird mit einem guten Samen verglichen. Aber diese Botschaft und auch diejenigen, die an sie glauben, die müssen mit Gegenwehr und Feindschaft rechnen. Das ist das Unkraut. Nun sagt Jesus in diesem Gleichnis aber, man soll gegen dieses Unkraut, gegen diese Feinde, gegen diese Gegenwehr nicht selbst mit Gewalt vorgehen, indem man das Unkraut rausreißt und rausschneidet. Sondern am Erntetag, wenn also Gottes Reich sichtbar da ist, dann bestimmt Gott und nicht wir Menschen, wer oder was vor ihm Bestand hat. Er wird der Richter sein und nicht wir. Dieses Gleichnis hat eigentlich jahrhundertelang seine friedensstiftende Kraft entfaltet, sodass Andersgläubige eigentlich nur selten verfolgt wurden oder bedrängt oder schikaniert wurde. Aber dann irgendwie ist es passiert, dass dieses Gleichnis wohl aus dem Blick geraten ist. Ich möchte einmal drei unerfreuliche Dinge nennen aus der Kirchengeschichte und dann auch immer kurz innehalten, dass wir vielleicht ja auch etwas daraus lernen. Ein erstes Beispiel. Als im Zuge des ersten Kreuzzuges im Jahr 1099 Jerusalem von den Muslimen zurückerobert wurde, kamen viele zum Grab Jesu, wo es nach der Tradition nach gewesen sein soll. In Jerusalem kann man ja auch heute zur Grabeskirche gehen. Und viele weinten vor Glück und vor Freude, dass sie da sein durften an diesem besonderen Ort. Aber gleichzeitig wurde in der Stadt ein Blutbad angerichtet, unter den Muslimen, unter den Juden. Sogar syrische und koptische Christen wurden getötet. Man berief sich dabei teilweise auch auf die Bibel, auf das Alte Testament, die Eroberung Jerichos durch Josua. Halten wir kurz inne. Wie ist denn das? Es gibt in der Bibel auch diese Eroberung Jerichos. Steht ja auch da drin. Und ist die Bibel denn nicht Gottes Wort? Gibt es also nicht doch auch heilige Kriege? Und was in der Bibel gilt denn jetzt und was nicht? Wenn wir die Bibel betrachten, dann ist zunächst einmal klar, das ist ein heiliges Buch. Da sind so viele Worte von Gott und von Jesus überliefert. Da kann man nicht einfach sagen, das ist ein christliches Buch wie jedes andere auch. Und trotzdem gibt es noch ein Wort Gottes, das über dem Wort Gottes der Bibel steht. Hört sich eigentlich seltsam an. Aber es wird ja im Neuen Testament, am Anfang des Johannesevangeliums, ist von einem Wort Gottes die Rede. Im Anfang war das Wort und dieses Wort wurde Fleisch. Jesus selbst wird als das, ja, menschgewordene Wort Gottes bezeichnet. Und das hat eine wichtige Konsequenz, dass wir Christen nämlich, wenn wir die Bibel aufschlagen, aber auch wenn wir in die Welt blicken, die Christusbrille aufsetzen müssen. Wir müssen die Bibel auch von Jesus her lesen. Und wenn man dann so eine Geschichte hat von der Eroberung von Jericho, dann muss man sich zugleich daran erinnern, dass Jesus in Jerusalem damals armselig auf einem Esel einhergeritten ist, dass er sich hat gefangen nehmen lassen und am Kreuz noch für seine Feinde gebetet hat. Und dann merken wir, sowas können wir nicht mehr tun. Ich finde das einen wichtigen Maßstab. Wir müssen von Christus her, als Christen von Christus her, unser Leben betrachten, diese Welt betrachten, aber auch die Bibel betrachten, wenn wir sie aufschlagen und nicht einfach irgendwas rausgreifen, was uns vielleicht gerade in den Kram passt. Ein zweites Beispiel. 1546-47 kam es in deutschen Landen zu einem Krieg. Es ist der sogenannte Schmalkaldische Krieg, benannt nach der Stadt Schmalkalden in Thüringen. Dies war interessanterweise ein Krieg. Das Besondere an diesem Krieg ist, dass es ein reiner Religionskrieg war. Das gibt es nämlich in der Menschheitsgeschichte eigentlich fast nie. Es sind ganz oft politische und wirtschaftliche Motive und so weiter, meistens sogar die wichtigeren Motive als irgendwelche religiösen Gründe. Aber bei diesem Krieg ging es wirklich um dieses Thema, wer hat eigentlich in deutschen Landen, welche Konfession soll die vorherrschende sein? Die katholische oder die neue evangelische Bewegung, die entstanden war. Und Christen haben sich dann gegenseitig das Christsein abgesprochen. Die Katholiken haben gesagt, ja, diese Evangelischen, das sind ja Ketzer. Und andersrum war es genauso. Und so führten sie Krieg gegeneinander. Auch hier möchte ich kurz innehalten. Ketzer. Wann ist denn ein Christ ein Ketzer und wann nicht? Sind die Katholiken eigentlich rechte Christen oder nicht? Oder wie ist es eigentlich? Wo ist denn da die Grenze? Ich denke, diese Christusbrille führt zunächst einmal dazu, dass wir auf den Kern unseres Glaubens blicken. Das, was unseren Glauben im Tiefsten ausmacht. Und da müssen wir auf das älteste christliche Glaubensbekenntnis blicken, das im 1. Korintherbrief Kapitel 15 überliefert ist und das wir eigentlich alle kennen. Das ist ganz einfach. Dass Jesus nämlich um unserer Sünde willen gestorben ist, dass er von Gott auferweckt wurde und dass er dann einer größeren Zahl von Menschen erschienen ist. Also für uns gestorben und auferstanden, das ist sozusagen der Kern unseres Glaubens. Das haben damals sowohl die Evangelischen geglaubt als auch die Katholiken. Es war also letztlich ein Geschwisterkrieg, den man geführt hat. Aber man hat gesagt, ja, aber die haben ja ein anderes Abendmahlsverständnis. Das geht natürlich überhaupt nicht, deswegen sind das Irrlehrer. Oh, die haben ja diese komische Marienfrömmigkeit. Ja, das ist ja Aberglaube, das ist ja Götzendienst, das können doch keine Christen sein. So ist es nämlich, dass man vom Kern des Glaubens weggeht und alle möglichen anderen Themen sagt, ja, das ist auch alles noch absolut notwendig zum Glauben. Aber vielleicht sollten wir von dieser Christusbrille her wirklich auf den Kern des Glaubens blicken und sagen, das ist das Entscheidende. Das andere mögen auch wichtige Fragen sein, das will ich ja gar nicht bestreiten. Ich will nicht sagen, dass alle anderen Fragen unwichtig sind. Man darf sich ruhig über Abendmahl und Taufe streiten. Aber wenn der Kern stimmt, dann sollte man doch anerkennen, das sind doch auch unsere Schwestern und Brüder. Ein drittes Beispiel aus der Kirchengeschichte. Im Zuge der Reformation entstand auch eine sogenannte radikale Reformation. Radikal meint von radix lateinisch, das heißt Wurzel. eine Bewegung, die ganz zurück wollte zu den Wurzeln, und zwar sozusagen zur ganz frühen Kirche, zur Urgemeinde. So entstand die Gruppe der Hutterer, die versucht haben, wie die Urgemeinde Gütergemeinschaft zu leben. Diese radikale Reformationsbewegung forderte eine Trennung von Kirche und Staat. Sie forderten Gewaltlosigkeit, dass man als Christ keine Kriege führt. Und sie forderten auch, deshalb nennt man sie auch die Täufer, dass nur der getauft wird, der auch an Christus glaubt. Und sie haben daher die Kindertaufe abgelehnt. Diese Täufer, obwohl sie auch den Kern des Glaubens hatten, dass Christus für uns gestorben und auferstanden ist, aber in vielen Punkten anderer Meinung waren als die beiden großen Kirchen sozusagen, wurden im 16., 17. Jahrhundert mit aller Brutalität verfolgt, sowohl von evangelischen als auch von katholischen, von weltlichen Fürsten und von geistlichen. Erst 2010 bei der Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, der in Stuttgart getagt hat, kam es zu einem Schuldbekenntnis gegenüber den Täufern, was man ihnen Schlimmes angetan hat. Ein paar Jahre vorher gab es Gleiches in der Schweiz. Auch hier möchte ich kurz innehalten. Auch hier der gleiche Kern des Glaubens, aber eben eine andere Frömmigkeit. Diese radikale Reformation, das waren auch evangelische, natürlich. Sie waren von Luther und von Zwingli beeinflusst, haben das übernommen, aber sie haben eine andere Frömmigkeit gelebt. Und das wissen wir alle, es gibt unterschiedliche Frömmigkeit. Es gibt so die Verstandeschristen, die ihren Glauben vor allem mit dem Verstand leben. Dann gibt es die Gefühlschristen. Es gibt die Christen, die ihren Glauben eher so im stillen Kämmerlein oder in einem Kloster oder auf der Waldlichtung leben. Und andere, die müssen was tun, die müssen immer was tun. Oder die müssen in die Gemeinschaft, die müssen Leute treffen. Es gibt Christen, bei denen ist die Liturgie im Gottesdienst besonders wichtig. Und andere, die sagen, die Predigt, die muss rechtgläubig sein und da muss wirklich was kommen. Es gibt ganz unterschiedliche Frömmigkeitsstile. Es gibt die enthusiastischen, die man in Pfingstgemeinden findet, die dann nicht mehr aufhören können zu singen und in Zungenrede verfallen und umkippen womöglich. Und dann gibt es so wie wir, die wir halt brav auf dem Stuhl hocken bleiben, egal was gesagt wird und egal was passiert. Das Interessante ist nun, diese Frömmigkeitsstile, die durchziehen sich durch die ganze Kirchengeschichte. Selbst diese Enthusiasten, mit denen hatte Paulus schon in Korinth zu tun. Das sind Frömmigkeitsstile, die auch mit unserer Persönlichkeit zu tun haben, wie wir eben sind. Aber ganz oft ist es passiert, dass man dann gesagt hat, nee, also so wie du dann glaubst, das geht nicht. Also das geht überhaupt nicht. So nicht. Und ich denke, diese Christusbrille, die uns auf den Kern des Glaubens blicken lässt, die führt uns auch zu einem weiten Herzen. Dass es eben Menschen gibt, die anders glauben. Und auch die manchmal schmerzhafte Erkenntnis, dass wir als kleine Kirchengemeinde in Berglen wahrscheinlich nicht alle Frömmigkeitsstile bedienen können. Sodass es eben selten, aber durchaus auch mal vorkommt, dass sich bei uns jemand aus der Kirche austritt, weil er sich einer freien Gemeinde anschließt. Da kann man sich ärgern und sagen, warum konnten wir den nicht halten? Warum haben wir nicht so tolle Angebote? Ja, da kann man ja drüber nachdenken. Aber andererseits denke ich, Hauptsache, der hat einen Ort, wo oder sie hat einen Ort, wo er sich wohlfühlt oder sie und wo das Evangelium verkündigt wird. Als dass es jemand ist, der sich von der Kirche abwendet und dann von Jesus und all dem nie wieder etwas hört. Ich denke, ein weites Herz brauchen wir da. Die Täufer gibt es noch heute oder die Nachfahren der Täufer. Es gibt die Mennoniten, die Hutterer und auch in Oppelsboom die sogenannte ETG, auch eine Täufergemeinde. Und so war es schön, dass wir letztes Jahr auf dem Berglishock einen ökumenischen Gottesdienst hatten. Evangelische, katholische und sozusagen die ETG, sozusagen die Täufer mit dabei. Was sind die Gründe, warum es zu diesen seltsamen Verfolgungen kam? Ich denke, ein Hauptgrund, und das haben die Täufer auch damals klar erkannt, ist, dass Staat und Kirche völlig ineinander verschmolzen waren. Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass jahrhundertelang der oberste Bischof unserer Landeskirche, das war der Herzog oder der König, also in keiner Weise irgendeine Form von Trennung. Die Kirche war letztlich ein Mittel des Staates. Wir Pfarrer waren Staatsbeamte und mussten auch das tun, was der Staat vorgibt. Und viele Fürsten wollten nicht unterschiedliche Glaubensrichtungen in ihrem Land. Sie hielten das für friedenszerstörend. Sie wollten ihr Land sichern. Das war eigentlich ein gutes Anliegen, aber das führte dazu, dass die anderen weg mussten. Dazu gab es in der frühen Neuzeit auch einen alten Aberglaube, der sich durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht. Dass man nämlich gedacht hat, wenn jemand ein Irrlehrer ist, ein Ketzer, wenn er also Gott lästert oder die Götter oder wie auch immer, dann beschwört er Unheil auf das Land. Dann wird Gott dem Land seinen Segen entziehen. Das heißt, wenn wir irgend so einen Irrlehrer in unseren Reihen gewähren lassen, dann müssen wir damit rechnen, dass es eben schlechte Ernten gibt oder dass Krankheiten ausbrechen oder wie auch immer. Und das hat man damals geglaubt. Und deshalb müssen diese Irrlehrer weg. In welcher Form auch immer, ob man sie aus dem Land ausweist oder hinrichtet oder wie auch immer. Kommen wir nun zu diesem Verhältnis Juden-Christen. Wie kommt es eigentlich, dass diese beiden Judentum-Christen eben so stark getrennt sind? Jesus war doch ein Jude. Die ersten Christen waren Juden. Wie kam es zu dieser scharfen Trennung? Ein Grund war ein Konflikt, der schon im Neuen Testament erwähnt wird. Nämlich die Frage, wenn jemand Christ wird, muss er sich dann auch noch an all die Regeln, Reinheitsgebote, Gesetze, die im Judentum galten, halten? Muss ein Mann sich beschneiden lassen oder nicht? Und da gingen die Meinungen auseinander. Paulus hat sich ganz offensichtlich durchgesetzt, deswegen haben wir auch so viele Briefe von ihm überliefert, der ganz klar die sogenannte gesetzesfreie Heidenmission vertreten hat und gesagt, man darf den Leuten, von denen das nicht verlangen, der Glaube an Christus genügt. Da muss man sich nicht beschneiden lassen oder alle möglichen Reinheitsregeln beachten und alles Mögliche. Die Gruppe dieser gesetzesfreien Christen wurde natürlich im Laufe der Jahre immer größer. Die Gruppe der sogenannten Judenchristen, die sich möglichst eng an die jüdischen Traditionen gehalten haben, wurde im Vergleich dazu immer kleiner. Und schließlich wurde aus, du musst dich nicht beschneiden lassen als Mann. Du kannst es zwar, aber du musst es nicht. Im Laufe der Zeit wurde das dann so, dass man gesagt hat, du darfst das gar nicht. Dann bist du nämlich kein rechter Christ. Ein Christ lässt sich nicht beschneiden und er hält auch nicht diese Reinheitsgebote. So entwickelte sich zuerst etwas Freiwilligem, wird plötzlich ein Muss. Das macht man nicht. Für einen überzeugten Juden war das natürlich inakzeptabel, dass man diese ganzen Dinge, den Sabbat, den Tempel und all das nicht mehr für wichtig hielt. Und auch die Judenchristen taten sich damit schwer. Und sie wurden deshalb auch immer weniger als Christen anerkannt. In der frühen Kirche waren zunächst in der Regel die Christen die Opfer. Im 2. Korintherbrief berichtet Paulus, dass er mehrmals auch ausgepeitscht wurde, dass er einmal sogar eine Steinigung überlebte. Und die Steinigung war eine typisch jüdische Bestrafung. Es gab also immer wieder von jüdischer Seite ein Vorgehen gegen die christlichen Gemeinden. Aber wir wissen dann, als das Christentum Staatsreligion wurde, haben sich die Machtverhältnisse natürlich verschoben. In der frühen Kirche entstand schon früh dieser Vorwurf, die Juden hätten Gott ermordet oder den Sohn Gottes ermordet. Aber es gab immer wieder schon von Anfang an großen Widerspruch dagegen. Der große Kirchenlehrer Augustinus hat Anfang des 5. Jahrhunderts gesagt, ja, hätten die Juden den Gottessohn erkannt, hätten sie natürlich auch nicht gekreuzigt. Und 150 Jahre später sagte Theologe Gregor der Große, dass alle bösen Menschen schuld am Tod Jesu seien, einschließlich der bösen Christen. Wenn wir ins Mittelalter blicken, ins 11. Jahrhundert, wo auch der erste Kreuzzug begann, da sagte Papst Alexander II., dass die Juden zu schützen sind und ihr Blut nicht vergossen werden dürfe. Und interessanterweise, das war mir gar nicht bewusst, Dieser päpstliche Schutz galt jahrhundertelang. Es waren also in der Regel nicht die Kirchenleitung, die Juden verfolgt hat, sondern es waren Ereignisse vor Ort, dass entweder Landesherrscher oder eben die Menschen vor Ort Verfolgungen gemacht haben. Denn es war damals schon so wie heute auch, die Leute haben nicht immer auf den Papst gehört, auch im Mittelalter nicht. 1348 und 1350 war die große Pestwelle in Deutschland, wo also Unmengen von Menschen gestorben sind. Man kann sich das eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Und natürlich war die Frage, wer ist daran schuld? Zuerst hat man gedacht, es ist der Zorn Gottes, also aber als man merkte, dass auch gute Menschen starben, musste eine andere Erklärung her. Und so kamen die Juden in den Blick. Die, die doch diesen Jesus, die unseren Jesus getötet haben, die sind unsere Feinde, sie haben unsere Brunnen vergiftet. Sie sind die Verursacher. Und so gab es viele tausende Opfer damals in unseren Landen. Der Papst hat damals ausdrücklich die Verfolgung der Juden untersagt. Aber wenn der Mob einmal wütet, wenn der Aberglaube wütet, wenn die Angst um das eigene Leben wütet, dann hört man auf solche Stimmen nicht mehr. Kommen wir zu Martin Luther. Bei ihm finden wir im Blick auf die Juden zwei ganz unterschiedliche Gesichter. In jungen Jahren eine große Liebe. Wir, die Christen, sollen für die Juden beten. Jeder Christ soll die Juden in Ehren halten. Sie sollen frei in der Gesellschaft leben dürfen. Sie sind weiterhin Gottes erwähltes Volk. Nur mit Liebe können sie ihren Messias Jesus entdecken, nicht mit Grausamkeit. Er hat ausdrücklich die Christen kritisiert, die sich Juden gegenüber grausam verhalten haben. So war Luther in den jungen Jahren. In seinen letzten Lebensjahren ganz anders. Ein großer Hass. Er hat eine Schrift geschrieben von den Juden und ihren Lügen. Und da kommen all diese schrecklichen Dinge vor, man soll ihre Synagogen und Schulen verbrennen, ihre Häuser zerbrechen, in Ställe sperren, auf der Straße sollen sie sich nicht mehr frei bewegen dürfen. Zum Glück hat auf diese Schrift damals niemand gehört. Einer der anderen Reformatoren wollte einen Gegenbrief an Luther schreiben und ihn kritisieren für seine komische Schrift. Philipp Melanchthon hat ihn schnell abgefangen, weil er wusste, Luther ist ein Choleriker. Wenn der jetzt aus den eigenen Reihen für seine Schrift kritisiert, dann dreht der durch. Ja? Es hat also viel auch mit Luthers Persönlichkeit zu tun. Er hat erlebt, wie ein Jude versucht hat, ihn zu bekehren. Er hat immer gehofft, dass er, wo er das Evangelium neu entdeckt hatte, dass jetzt doch die Juden ihren Messias erkennen müssten, jetzt wo diese ganzen falschen Lehren endlich weg sind. Aber so war es eben nicht. Aber ich denke, letztlich ist es schon sehr stark in Luthers Persönlichkeit und seiner Geschichte damit zu tun, dass er so reagiert hat. Dennoch, auch hier kurz innehalten, es soll uns auch eine Warnung sein. Luther hat durch seinen Judenhass letztlich seine eigene Rechtfertigungsbotschaft verraten. Und auch wir sollten uns immer klar machen, wir Christen sind immer gefährdet, auch in unserem Glauben. Wir können immer wieder auf falsche Wege geraten. Und deshalb brauchen wir immer wieder das Studium der Bibel, das Beten, andere Christen, auf die wir auch hören, wo man nicht nur sagt, ach, schwätzt du doch, ich weiß schon besser, wie es laufen muss. Dass wir uns auch korrigieren lassen. Auf Luther hat damals eigentlich niemand gehört, auch von den weltlichen Herrschern, man hat das nicht umgesetzt. Aber dann, zur Zeit des Nationalsozialismus, haben die deutschen Christen diese Schrift aufgegriffen, auch die Nationalsozialisten. Luthers Judenhass wurde wieder hervorgekramt sozusagen und die deutschen Christen haben ja die judenfeindliche Politik Hitlers unterstützt. Und wie stand es mit den Christen, die dieser Ideologie kritisch gegenüberstanden, die sogenannte bekennende Kirche? Dazu ein kleines Beispiel. Elisabeth Schmitz, 1893 in Hanau geboren. Sie studierte in Bonn und Berlin Geschichte, Germanistik und Theologie. Sie wurde Lehrerin in Berlin. 1933 musste sie erleben, dass jüdische Kolleginnen und Kollegen von der Schule entfernt wurden. 1938 musste sie erleben, dass neue Lehrpläne kamen, die ganz auf die Ideologie des Nationalsozialismus zugeschnitten waren. Daraufhin hat sie mit Mitte 40 die Konsequenz gezogen. Sie bat um Versetzung in den Ruhestand. Ihre Begründung ist uns überliefert. Es heißt dort, es ist mir in steigendem Maße zweifelhaft geworden, ob ich den Unterricht bei meinen weltanschaulichen Fächern Religion, Geschichte, Deutsch so geben kann, wie ihn der nationalsozialistische Staat von mir erwartet und fordert. Diese Begründung war damals durchaus gefährlich. Erstaunlicherweise, wie ein Wunder, hat man diesem Gesuch in den Ruhestand, dass sie in den Ruhestand versetzt wird, nachgegeben. Sie hat sogar eine kleine Pension bekommen. 4 Jahre vorher, 1934, trat sie der Bekennenden Kirche bei. Und sie hat immer wieder versucht, mit Schriften, mit Briefen, sie hatte zum Beispiel einen regen Briefkontakt mit dem Theologen Karl Barth, versuchte sie, die Bekennende Kirche zu einer klaren Stellungnahme zu veranlassen im Blick auf die Juden. 1935-36 schrieb sie eine Denkschrift, die in mehreren tausend Exemplaren heimlich gedruckt wurde und in der Bekennenden Kirche verbreitet wurde, wo sie ausführlich die innere und äußere Not der Juden beschrieb und zugleich aber auch eine scharfe Anklage formulierte gegen das Schweigen der evangelischen Kirche und auch der Bekennenden Kirche. Sie schreibt, die Kirche macht es einem bitter schwer, sie zu verteidigen. Sie selbst nahm Juden in ihrer Wohnung auf und auch in ihrem Wochenendhaus. Und als dann am 10. November die sogenannte Reichspogromnacht kam, wo viele jüdische Synagogen gebrannt haben und Geschäfte und Häuser, da schrieb sie an den Theologen Helmut Gollwitzer, als wir am 1. April 1933 schwiegen, also als die Hitler an die Macht kam, als wir schwiegen zu den Stürmerkästen, zu der satanischen Hetze in der Presse, zur Vergiftung der Seele des Volkes und der Jugend, zur Zerstörung der Existenzen und auch der Ehen durch sogenannte Gesetze, zu den Methoden von Buchenwald. Da und tausendmal sonst sind wir schuldig geworden am 10. November 1938. Diesen Brief schrieb sie am 24. November 1938. Ich habe dieses Beispiel von Elisabeth Schmitz gewählt, um zu zeigen, auch in der Bekennenden Kirche waren die Juden nicht wirklich im Blick. Es waren Einzelpersonen, die für sie eingetreten sind, wie etwa Elisabeth Schmitz oder auch Helmut Gollwitzer, auch Dietrich Bonhoeffer, wobei Dietrich Bonhoeffer, die auch die Meinung vertrat, man dürfe nicht zu laut für die Juden sich einsetzen, weil das die Nazis dann zu noch schlimmeren politischen Maßnahmen verleitet. Das ist durchaus auch ein berechtigtes Argument. 1945, kurz nach Kriegsende oder ein paar Monate nach Kriegsende, hat die evangelische Kirche in Deutschland das Stuttgarter Schuldbekenntnis beschlossen und veröffentlicht. Sie finden es auch im Gesangbuch veröffentlicht. Es ist ein sehr wichtiges Schuldbekenntnis, so kurz nach Kriegsende. Viele wichtige Dinge stehen da drin, aber zu den Juden findet sich da leider kein Wort. Ja, was nehmen wir mit aus diesen Wirren dieser Geschichte? Ein paar Dinge habe ich ja versucht zu nennen. Die Christusbrille aufsetzen, auf den Kern unseres Glaubens blicken, die Weite auch im Blick auf unterschiedliche Frömmigkeiten, aber auch die Weite im Blick auf unsere Radix, unsere Wurzel. Paulus beschreibt ja in Römer 11 das sehr schön. Er nennt Israel einen edlen Ölbaum. Und wir, die Nichtjuden, wir sind sozusagen Zweige, die in diesen Ölbaum eingepfropft werden. Und dann sagt er auch die Frage, ist der Zweig mehr wert als die Wurzel? Schon klar, wenn ein Zweig keine Wurzel hat, was soll da noch für Früchte kommen? Nix natürlich, der verdorrt. Das heißt, wir dürfen uns von dieser Wurzel, und diese Wurzel ist Israel, in dieses Volk hinein wurde Jesus gesandt, das ist unsere Wurzel. Dazu gehören wir, das ist ein Grund zur Freude, das ist Gnade. Wissen Sie, wenn Sie ein schönes Geschenk bekommen zum Geburtstag, da hat jemand für Sie was geschnitzt, gebastelt, was weiß ich, etwas selber hergestellt, dann wäre es doch absurd, wenn Sie plötzlich so tun, als hätten Sie das selber gemacht. Aber so kommen einem die Christen manchmal vor. Die nehmen die ganzen Geschenke mit,
die Gott uns macht, auch durch sein Volk, und meinen jetzt plötzlich, das sind unsere Sachen, wir sind die Tollen und die Besseren und wir haben die Wahrheit gepachtet. Nein, so darf es nicht sein. Ich denke, wir dürfen nicht mehr schweigen, wenn auch in unserem Land, vor allem in manchen Großstädten, der Antisemitismus wieder zunimmt. Ich habe es auch schon mal beim Schüler vor ein paar Jahren, als die Hauptschule noch war, habe ich es auch gehört. Da kamen diese Ansichten auch. Und da dürfen wir nicht schweigen. Da hilft aber nicht rumbrüllen, sondern wir müssen deutlich machen, welche wunderbare Schätze in diesem erwählten Volk Israel liegt. Und welche Schätze darin liegt, dass dieser Messias auch unser Messias ist. Damit die Leute darüber in Staunen kommen und merken, das ist doch was Schönes, was Gutes. Darüber dürfen wir uns freuen. Amen. Freunde, dass der Mandelzweig wieder